Belsazar von Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort und er brüstet sich frech und lästert wild. Die Knechten starr ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick. Der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt. Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal. Es wurde leichenstill im Saal. Und sie, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Ein Schriftwort von Heinrich Heine, inklusive der veralteten Übersetzung Jehova, das hatten wir auch noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, warum da kein großartiger Film drüber gedreht wurde. Diese Geschichte ist so irre. Dieses Buch hat so viel Stoff, in dem wir uns wiedererkennen. Wir sind mitten in unserer Daniel-Reihe angekommen und in Kapitel 5, es wird um Anbetung gehen, um Gewicht und die Hand Gottes. Dieses Gedicht von Heinrich Heine fasst den Schrecken der Szenerie zusammen, die wir heute betrachten wollen. Die Schrift an der Wand. Am 27.06.2020, mitten im Lockdown, gab es dazu ein Bits in Action, das ihr nachgucken könnt. Da wurden Special Effects eingebaut, was die Schrift an der Wand angeht. Sehr sehenswert. Das nur am Rande auf unserem YouTube-Kanal. Daniel und seine Freunde waren vor circa 45 Jahren in Babylon angekommen. Sie waren Elitestudenten am Hof des Königs gewesen, nicht freiwillig, sondern als Umerziehungsmaßnahme. Nebukadnezar hatte sie mit ihrem Volk aus Israel ins Exil verschleppt und seitdem lebten sie in Babylon, einer riesigen, stolzen Stadt, durchflutet mit Götzen und Göttern. Aber Daniel und seine Freunde hielten sich an den Glauben und an die Identität, die sie mitgebracht hatten. Sie bewahrten, was sie glaubten. Sie machten keine Kompromisse darin, wen sie anbeteten. Nur ihren Gott. Er hatte sie durch den Feuerofen gerettet und sogar Nebukadnezars Herz gewonnen. Aber nun war nicht mehr er König, sondern Belsazar. Vermutlich, man weiß es nicht ganz genau, der Enkel Nebukadnezars. Er war als zweiter Mann im Staat an der Macht und hielt für seinen Vater, den eigentlichen König, die Stellung, denn der war lange Jahre im Ausland. Und dieser Belsazar verachtete Gott und betete stattdessen seine Götzen an, wie wir es gerade von Heinrich Heine gehört haben. Dabei hatte er von Nebukadnezar gehört, wie ihn der Glaube an diesen Schöpfergott ergriffen, ins Wanken gebracht hatte und verändert. Und am Ende erfüllt hatte, sodass er an ihn glaubte. Aber an diesem Abend trieb Belsazar es auf die Spitze. Während eines Trinkgelages ließ er im Rausch die aus dem Jerusalemer Tempel gestohlenen heiligen Gefäße holen, füllte sie mit seinem Wein und stieß mit ihnen an, aber nicht auf Gott, so nach dem Motto, ich mach dich mal ein bisschen lächerlich, sondern auf seine Götterfiguren, die er da stehen hatte. Aus Silber und Gold, aus Bronze, aus Eisen, aus Holz und Stein. Die feierte er mit den Gefäßen des heiligen Gottes. Er hatte beschlossen, Gott bewusst und öffentlich abzulehnen, ihn zu verwerfen, ihn zu lästern. Und bei dem Fest waren noch hunderte Untertanen und der Applaus war ihm sicher. Aber auf das, was dann kam, waren Belsazar und seine Gäste sicher nicht vorbereitet. In einem Augenblick verwandelte sich die ausgelassene Stimmung des Banketts in blankes Entsetzen und alle sahen, was passierte. Etwas, was wie eine Menschenhand aussah, schrieb plötzlich auf den Putz der Wand des Festsaals. Ich stelle mir das mal so vor, in so einem Ratssaal von der Stadt oder im Bundestag oder so. Nicht, dass da Ähnliches passieren würde, aber dass da plötzlich so eine Hand erscheint und den Verantwortungsträgern sowas in die Leviten schreibt. Sicher nicht etwas, was man auf keinen Fall irgendwie einordnen konnte und man kann sich vorstellen, wie groß die Verwirrung war. Und wir lesen, im gleichen Augenblick erschienen die Finger einer menschlichen Hand und schrieben etwas auf die weiß verputzte Wand des Königspalastes. Es war die Stelle gegenüber den Leuchter, also gut sichtbar. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich und seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass er am ganzen Körper schlotterte und seine Knie aneinander schlugen. Ich schätze, der Wein hörte auf zu fließen. Die Bar wurde geschlossen. Belsazar war zutiefst geschockt, blass und zittrig. Und eben noch hatte er Gott mit voller Arroganz seine Verachtung entgegengeschrien und entgegengeschleudert. Und jetzt war dieser Gott im Saal gegenwärtig. Die Worte, die auf der Wand erschienen, waren Worte, die mit Maßen und mit Gewichten und mit Geld zu tun hatten. Aber weder das Licht des Leuchters noch das des Intellekts der herbeigerufenen Weisen reichte aus, um die Bedeutung dieser Buchstabenworte zu erklären. An der Wand standen vermutlich Konsonanten, Abkürzungen. Man versucht, das rauszufinden, was das wohl gewesen sein könnte. Worte, die sonst halfen, den Wert einer Ware oder Leistung zu beschreiben und zu vergleichen. Zum Beispiel auf einem Wochenmarkt ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber als ich früher mit meinen Eltern auf den Wochenmarkt ging, gab es früher diese großen Wagen, die waren so ein bisschen, Wagen, ne, im Sinne von Abwiegen, die waren so halb dreieckig und da waren so komische, viele, viele Zeichen drin und ein Zeiger, der ganz groß war und dann immer hin und her ging, da musste man da auf der einen Seite das Gemüse oder Obst oder so etwas drauflegen und auf der anderen Seite verglich dann der Bauer mit seinen verschiedenen Gewichten das Gleichgewicht, um den Preis, also den Wert der ausgewählten Ware zu bestimmen. So etwas wie diese Gewichte. Worte dafür stand an der Wand. Und alle im Raum wussten, dass die Schrift etwas mit Wert zu tun hat, mit Werten. Aber was war das für eine Hand? Sicherlich begannen nach dem ersten Schock die ersten zu rätseln, ob es eine Sphäre gab, die über dieser irdischen Sphäre ist und in der irgendwelche Werte wichtig sind? Was könnte das sein? Kennt diese Sphäre womöglich eine Werteskala, die wir eigentlich auch kennen sollten? Und in dem Festsaal waren einerseits ja Belsazar und seine Saufkumpanen und andererseits waren diese heiligen Gefäße da. Hatte das etwas damit zu tun, dass hier Gewicht gegeneinander aufgewogen wurde? Diese Gefäße gehörten immerhin zu dem Gott der Israeliten, von dem sie aus Geschichten gehört hatten, von Träumen, die Bedeutung hatten, dem Feuerofen, aus der Zeit Nebukadnezars, aus dem Menschen herausgeführt wurden, lebendig und unversehrt. Verglich diese Hand den Wert ihres gotteslästerlichen Gelages mit den heiligen Tempelgefäßen? War es eine Art Auswertung, eine Art Gericht? Auf jeden Fall war das Übernatürliche in die Welt hineingebrochen. Und nun spürten sie die gewaltige Gegenwart des höchsten Gottes und das Gewicht bzw. den Wert seiner Herrlichkeit. Es war wie der Schreck, wenn man über jemanden lästert und plötzlich merkt, er steht hinter einem. Ertappt. Was passierte nun? Die Königin kam herein und erinnerte Belsazar an Daniel. Er kannte Daniel kannte diesen Gott, dem die heiligen Gefäße gehörten. Und vielleicht hatte Belsazar auch schon von diesem Daniel gehört, über Nebukadnezar. Und zumindest versicherte die Königin ihm das, dass dieser Daniel solche Rätsel wie die Schrift an der Wand lösen konnte. Und Daniel kam sofort in den Saal. Die hastig angebotene Belohnung lehnte er ab. Er war nicht käuflich und er wollte schon, dass wenn er belohnt wurde, er von den Richtigen belohnt wurde. Stattdessen erinnerte er Belsazar an seinen Vorfahren Nebukadnezar, der in seiner frühen Königszeit gottähnliche Macht hatte. Er konnte bestimmen, wer lebte und wer starb. Er konnte bestimmen, was im Reich geschah. Er war der Allmächtige in Babylon, hatte gottähnliche Macht. Und dann erniedrigte Gott ihn, bis er erkannte, dass der Gott des Himmels über ihm stand. Alissa hat uns vor 14 Tagen davon erzählt. Und dann kam diese Auslegung, wie wir in Daniel 5 ab 22 lesen. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dich nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Und mit deinen Mächtigen, mit deinen Frauen und Nebenfrauen hast du Wein daraus getrunken. Und dabei hast du die Götter aus Silber, aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen und Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der dein Leben in der Hand hat und der dein Schicksal bestimmt, ihn hast du nicht geehrt. Ohne Frage war Belsazar ein Extremfall, also mehr aktive und bewusste und öffentliche Gotteslästerung geht ja gar nicht. Darum, wenn wir jetzt schauen, was hat das alles mit uns zu tun, dann müssen wir natürlich ein bisschen dosieren. Wir haben nicht die heiligen Gefäße in der Hand und wir schreien Gott keine gotteslästerlichen Dinge entgegen. Und wir feiern auch nicht abgewandt von Gott irgendwelche toten Götzen. Aber erkennen wir Gott an als den, der über uns ist? Erkennen wir Gott als den an, der über uns ist, ob wir es wollen oder nicht. Denn es ist keine Kleinigkeit, das lernen wir aus dieser Geschichte, es ist keine Kleinigkeit, Gott zu ignorieren. Und eigentlich ist es auch keine Möglichkeit, denn Gott wird sich zeigen, früher oder später. Unser Leben ist wie das von Belsazar auch in der Hand dieses Gottes, der sich zugegebenermaßen hier nicht von seiner sympathischsten Seite zeigt, aber konsequent ist. Man weiß, woran man ist bei ihm. Er schenkt uns das Leben. Er bestimmt unser Schicksal. Beziehungsweise, wie es in einer Übersetzung auch, wie man es auch übersetzen kann, ihm gehören unsere Wege. Wir sind in seiner Hand. In dieser Hand, die da an die Wand schrieb. Es ist für uns als freie und selbstbewusste Bürger der westlichen Welt eine kaum annehmbare Tatsache, dass da jemand über uns ist, der unseren Lebensatem in der Hand hat, wie es wörtlich heißt. Der unseren Atem in der Hand hat. Das heißt ja, wir sind komplett abhängig von ihm. Aber nein, wir sind doch unabhängig. Nein, eben nicht. Wir waren es noch nie. Auch wenn wir das vielleicht noch nie so bewusst gedacht haben. Wir sind in der liebevollen Abhängigkeit Gottes und in diese Abhängigkeit hinein geschaffen worden von ihm. Er hat uns das Leben gegeben. Er schenkt uns den Atem. Wir sind in seiner Hand. Jeder Atemzug ist ein Geschenk, das er uns liebevoll und warmherzig gibt, weil er will, dass wir leben. Leg doch mal deine Hand auf deinen Brustkorb und spüre deinen Atem. Wie dein Körper ganz selbstverständlich ein- und ausatmet. Jeder dieser Atemzüge, jeder Lebenstag ist ein Geschenk Gottes. Das vergessen wir zu oft. Vielleicht brauchen wir das manchmal, wenn es so richtig hoch hergeht, im Job, in der Familie, kurz, sagt man ja oft, ne? Kurz durchatmen. Genau. Warum? Weil wir uns wieder daran erinnern, dass wir geschaffene Wesen sind in der Hand des lebendigen und liebenden Gottes. Du bist beschenkt von dem, der dein Leben in den Händen hält und will, dass du lebst. Ja, er hat Macht über uns, aber er missbraucht sie nicht. Wenn wir uns dieser Macht, diesem Gott des Himmels zuwenden, ihn anbeten, dann sind wir sicher. Dann sind wir sicher, gut aufgehoben. Mehr noch, dann lassen wir uns von seinem Wesen prägen und beeinflussen, damit wir immer mehr werden wie er und wie er uns gemeint hat. Und er hilft uns dabei durch seinen Geist und seine Auferstehungskraft. Wir müssen es nicht aus schlechtem Gewissen und mit einer Peitsche auf dem Rücken wie im Mittelalter oder so versuchen, selber irgendwie dem zu entsprechen, was er von uns erwartet. Nein, wir wenden uns ihm zu und er wirkt auf uns und in uns. So werden wir, wie er uns meinte. Wir werden, was wir anbeten. Belsatzer auch. Nur hatte er den, von dem er kam, in dessen Hand sein Atem und sein Leben war, ignoriert und diese wertlosen Pappgötter angebetet. Und so war er selbst in einem Maße geistig blind und taub und unverständlich geworden, wie seine Götterfiguren es auch waren, weil er geworden ist, was er angebetet hat. Der entscheidende Unterschied zwischen den Götzen von Belsatzar und dem Gott Daniels war die Herrlichkeit. Sie hatten keine Herrlichkeit. Durch sie schien nichts Erhabenes, Reines, Heiliges, Herrliches in diese Welt. Herrlichkeit ist die entscheidende Größe des Schöpfergottes. Im Griechischen wird sie Doxa genannt, was auch mit Dichte übersetzt werden kann. Die Dichte eines Materials bestimmt, wie viel Gewicht etwas hat. Ein Stein hat eine höhere Dichte als Holz, darum ist ein Stein schwerer als das gleiche große Stück Holz. Das liegt an der Dichte. Belsatzar kannte die Herrlichkeit Gottes, unter die sich selbst der große Nebukadnezar gebeugt hatte. Er wusste genug. Und verhöhnte Gott trotzdem. Er hielt sich für größer als Gott, wie Heinrich Heine so dramatisch formuliert hat. Er wusste genug, saß stolz und eingebildet auf seiner Seite der Waage und forderte den Gott des Himmels geradezu heraus, sich auf die andere Seite zu setzen. Und das tat Gott. Und Belsatzar wurde für zu leicht gefunden. Denn in Belsatzar war keine Herrlichkeit, kein Gewicht, nichts von Gottes Art, denn er betete ihn nicht an. Nicht mal ein Rest des Antlitzes Gottes. wie es normalerweise irgendwo in uns zu finden ist, war noch in ihm zu finden. Und genau das sagte Daniel ihm ab Vers 24. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Worte an die Wand schreiben lassen. Sie lauten Mene, Mene, Tekel, Upharsin und haben folgende Bedeutung. Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gesetzt. Tekel, gewogen hat er dich auf seiner Waage und dich zu leicht gefunden. Peres, eine Grundform von dem Wort Upharsin, zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Belsazar hatte die Herrlichkeit verloren, die er als Mensch, als Abbild Gottes hätte in sich tragen können und sollen. Für Belsazar gab es kein Zurück mehr. Gott hatte Gericht gehalten, ihn gewogen und in seinem Herzen nichts als Ablehnung gefunden. So ließ er ihn, wo er sein wollte, in der Trennung von Gott. Getrennt von dem, der Leben und Liebe gibt. Und noch in der gleichen Nacht starb er. Noch in derselben Nacht, lesen wir, wurde König Belsazar, der ein Chaldäer war, getötet. Anders als Heine es geschrieben hat, vermutlich waren die Feinde, die Stadt in den nächsten Tagen oder Wochen eingenommen haben, schon vor den Toren. Und wahrscheinlich war das der erste Überfall, dem Belsazar zum Opfer fiel. Für Belsazar gab es kein Zurück. Er wollte ohne Gott leben und nun musste er ohne Gott in die Verlorenheit gehen. Wir werden, was wir anbeten. Und damit sind wir letztlich beim gleichen Problem, was Belsazar hatte. Würden wir gewogen, wäre jeder von uns vor Gott zu leicht. Paulus brachte es auf den Punkt. Immer wieder ein Satz, der mich erschaudern lässt, wenn ich ihn höre, wenn ich nicht daran denke, was dann noch kommt. In Römer 3,23 steht, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Verloren. Jeder Mensch trägt also ein bisschen Belsazar und ein bisschen Babylon in sich und das reicht schon, um keinen Platz mehr in Gottes Nähe zu haben. Warum ist das so? Nun, Gott hat diese Welt anders gedacht, als sie uns erscheint. Ohne Misstrauen, ohne Habgier, ohne Neid, ohne Hass und all diese Dinge, mit denen wir uns gegenseitig das Leben schwer machen und Gott das Herz schwer. Und die in der Bibel Sünde genannt werden. Gott wollte und will eine Welt, die frei von all dem ist. Und er wird eines Tages diese bestehende Welt beenden und das wiederherstellen, was er sich mal unter dieser Welt vorgestellt hat. Es wird eine Welt sein, in der nur Frieden herrscht. Frieden, wie Gott ihn meint. Und das ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg oder Streit. Es ist, wie der Theologe Vetter es sagt, die lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Großartiger Satz. Die lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Da kann man sich gut reinsetzen, ne? Okay, also eine Umwelt, die lebensfördernd ist und eine Ordnung hat, auf die ich mich verlassen kann und die mir Freiheit schenkt. So ist diese Welt gedacht. Das ist der Shalom, wie es im Jüdischen heißt, der Frieden, der umfassende, wohltuende Frieden. In dieser neuen Welt, wo dieser Frieden herrscht, wird niemand sein, der diesen Shalom nicht leben will. Darum wird Belsazar nicht da sein. Nur jeder Mensch trägt eben ein bisschen Belsazar und ein bisschen Babylon in sich. Keiner von uns würde dort sein, wenn da nicht die Hand Gottes wäre, die eingreift und uns einlädt und die wir ergreifen müssen. Es war die Hand Gottes, die diese Welt formte. Es war die Hand Gottes, die 10 Gebote auf Steintafeln schrieb. Es war die Hand, die Belsazar deutlich machte, dass seine falsche Anbetung den Tod bringt. Es war die Hand Gottes, mit der Jesus in den Staub schrieb, als die Pharisäer die angeklagte Frau zu Jesus brachten, woraufhin die Ankläger fluchtartig die Szene verließen. Vielleicht erinnerten sie sich an Belsazar. Da schrieb wieder diese Hand. Vielleicht schrieb Jesus einfach ihre Namen in den Staub und sie erkannten, dass sie alle zu leicht vor Gott waren, als dass sie hier irgendjemanden richten könnten, ohne sich gleichzeitig selbst zu richten. Die Hand Jesu brachte der Frau die Freiheit und den Frieden, von dem sie träumte. Und Jesus entließ sie mit dem Hinweis, nicht mehr zu sündigen. Es war die Hand Gottes, die ihr den Weg in ein neues Leben öffnete, weil er ihr vergab. Sie war nicht vor ihm geflohen. Sie hatte sich nicht abgewandt. Sie wusste, mein Leben ist in der Hand von diesem Jesus, darum will ich hören, was er mir zu sagen hat und will ihm folgen. Ich bin ihm ja sowieso ausgeliefert. Und sie erlebte einen zugewandten, liebevollen, barmherzigen, verständnisvollen und überaus warmherzigen Gott in diesem Jesus. Und so wie sie, können wir mit all unserer Schuld und all unserer Last vor Jesus kommen. Seine Hand vergibt uns und führt uns zum Leben. Denn es war die Hand Gottes, die mit Jesus in diese Welt kam und die Menschen in seine Nähe einlud. Er aß und trank mit ihnen. Sie sahen in ihm ein von Sünde freies, friedliches Leben. Aber so wie Daniel von den Mächtigen seiner Zeit abgelehnt wurde, wurde es auch Jesus. Sie nahmen dieses liebevolle, friedliche Leben mit all seiner strahlenden Herrlichkeit und nagelten es an ein Kreuz. Sie drückten ihm eine Krone auf den Kopf und spotteten über seine Behauptung, ihr König und Erlöser zu sein. Sie spuckten ihm ins Gesicht und riefen, wir wollen dich nicht. Sie erklärten ihn für zu leicht. Aber das war ihre und nicht Gottes Bewertung. Denn Jesus war nicht weniger als der Sohn Gottes, in dem die Herrlichkeit Gottes zu finden war. Der Vater weckte ihn durch die Kraft seines Geistes wieder von den Toten auf und gab ihm den Namen, der über alle Namen ist. Wer diesen Jesus anbetet, wer sein eigenes Zuleichtsein vor Gott bereut und ihm sein Leben anvertraut, in dessen Herz beginnt diese neue Welt Gottes jetzt schon Wirklichkeit zu werden. Und nach seinem Tod wird er oder sie dort leben. Was für eine gute Nachricht. Und schließlich, dieselbe Hand, die dir diesen Frieden bringt, möchte mit ihrem Finger sein Leben in dein Herz schreiben. Wir sollen selbst sein Brief werden, durch den unsere Familien und Freunde und Kollegen und Nachbarn etwas von der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes erspüren können. Wir sind seine Botschafter. Er schreibt in unser Herz mit seiner göttlichen Hand. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 3, ja, es ist offensichtlich an diese Gemeinde, an der er auch einiges zu kritisieren hatte, aber trotzdem, er schreibt, ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Und so sehen wir in jenem Festsaal zwei völlig verschiedene Menschen. Der eine ignoriert Gott, betet tote Götzen an und starb. Und der andere betet den ewigen Gott an, der ihm Weisheit und Erkenntnis, Leben und Liebe gab. Der eine feiert ein übles, gotteslästerliches Gelage und mit dem anderen werden wir eines Tages am Tisch Jesu sitzen und das Leben in seiner neuen Welt feiern. Und die Frage heute ist, an welchem Beispiel folgst du? Welchem Beispiel folgst du? Wie gesagt, Daniel ist die totale Extremform. Nehmen wir sie als zwei Eckpunkte, Daniel und Belsazar, und ordne du dich ein. Wo stehst du? Bist du der, der sagt, ach komm, ja, Gott, ne, ich weiß schon, Wir sind ein aufgeklärtes Volk, wir wissen, das, was ich sehe, das gibt es und das andere und so weiter. Es gibt diese Meinung, es gibt, ne? Okay, ordne dich ein. Oder denkst du, oh, ja, ich weiß, ich würde gerne mehr wie Daniel, mehr wie, ich würde gerne so werden, wie Gott mich meint, aber ich weiß genau, dass ich zu leicht bin. Die Hand Gottes wartet auf dich. Jesus möchte dich in seine Hand nehmen und dir zeigen, was an Wert und Potenzial und Herrlichkeit in dir steckt und die er aufblühen lassen möchte. Welchem Beispiel folgst du? Bedenke, wir werden, was wir anbeten. Und genau das kannst du jetzt tun durch eine radikal andere feierliche Trinkhandlung. Wir bringen gleich im Abendmahl unserem Gott und König unsere Anbetung, unseren Dank und unser Vertrauen zum Ausdruck. Jesus selbst ruft uns auf, regelmäßig mit anderen Christen im Abendmahl den neuen Bund, diese neue Welt zu feiern und uns am Kreuz Vergebung und der uns für immer, diesen Bund, der uns für immer mit ihm verbindet und dessen Hand uns am Kreuz Vergebung gebracht hat und die Tür in sein Reich und seine neue Welt geöffnet hat. Wir werden, was wir anbeten. Darum lass dein Herz nicht von etwas füllen, was dich irgendwie von Gott wegzieht. Gib dein Herz Jesus. Bete ihn regelmäßig an. Sag ihm immer wieder, was er dir wert ist und wie sehr seine Herrlichkeit dich beeindruckt. Sprich es aus, das vergessen wir so oft in Gebeten. Beginne deine Gebete grundsätzlich mit einem Satz der Anbetung. Wir kommen immer gleich mit den To-Do-Listen. Also mir geht es genauso. Und ich möchte mich dazu disziplinieren, immer wieder zu sagen, ich möchte erstmal sehen, wer Gott ist. Ich möchte erstmal wahrnehmen, dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Und wie sehr sie mich beeindruckt. Lass sein Licht durch die Bibel und im Gebet in dein Leben scheinen und lass seine Hand dein Herz formen, sodass es immer mehr mit seinem in Einklang schlägt. Denn wir werden, was wir anbeten. Darum bete Jesus an. Nur Jesus. Amen.